Hallihallo, das war wieder eine Folge, Markus, oder? Vollgepackt, haben wir vorher gar nicht so gedacht.
Nee, aber haben wir nicht gedacht. Ja, wenig Fundstücke, genug anderes Zeug. Zum Beispiel.
Genau. Superfeak-Inhalte.
Wir haben nochmal gejammert über Plugins, die man nicht mehr nutzen kann.
Und ja, und über Shop-Systeme, die wir zu anstrengend finden. Ja.
Aber wir haben nicht die ganze Zeit rumgejammert, keine Sorge, hört gerne rein.
Jupp, bis gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Herzlich willkommen zur 139. Folge von Beyond Page Views, deinem Lieblings-Analytics Podcast. Zumindest gehen wir davon aus. Und wir, das sind der
Markus Bersch, Entschuldigung, verpennt.
Genau, und der Michael Janssen, ich dachte, der Esel nennt sich nicht zuerst.
Nein.
Stocken von da.
Gut gemacht.
Herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir haben extra bis zum letzten Tag des Jahres gewartet, um noch alle News einzusammeln, auch von der Super Week. Der Analytics Super Week. Die diesmal aber die Streamings anscheinend nicht bereitgestellt haben, zumindest das vom Dienstag nicht auf YouTube.
Ich glaube nur Mittwoch und Donnerstag habe ich auch nur gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe aber auch noch nicht reingeguckt, aber da kommen wir ja nachher noch zu.
Genau, da reden wir nachher drüber. Und dann aber erstmal, Markus, du hast vorweg noch was da reingelegt in unseren Ordner.
Genau, ich habe, glaube ich, am Tag der Veröffentlichung oder sowas von unserer Folge für den Dezember, also am frühestmöglichen Termin, wo es zu spät war, von unserem Tommentator einen Jahresendgruß bekommen. Und dann habe ich gesagt, dann müssen wir den halt zum Jahresanfang spielen. Und das könnten wir jetzt eigentlich tun.
Okay, Mats ab.
Hallo Markus, hallo Michael. Ein erfolgreiches Podcast-Jahr geht auch mit dem Beyond Page View Podcast zu Ende. Wir hatten wirklich sehr viele interessante Themen, die ihr uns näher gebracht habt, wie zum Beispiel UET Consent Mode, Custom GTM Templates, Änderungen GA4, BigQuery, sei es auch ein Consent Mode. Sehr interessant. Wir haben auch ein paar super Gäste mit dabei gehabt. Peter für Scoby Analytics, Philipp für MMM und Tim für Social Media Analytics. Vielen Dank, dass ihr die ganzen Themen immer zusammensammelt, aufbereitet und in eurer Podcast-Episode immer diskutiert. Das bietet wirklich der Web-Analyse-Welt einen richtig guten Mehrwert. Ich selber freue mich schon auf 2025 auf die neuen Folgen. Bis dahin, macht's es gut. Ciao.
Ja, vielen Dank. Und 2025 sind wir jetzt schon. Von daher vielen Dank, Tom, für deine Audio-Einreichung.
Genau, da geht einem so richtig das Herz auf. Dann hat man das Gefühl, man macht das tatsächlich für nicht nur für sich selbst. Insofern machen wir einfach weiter. Und zwar mit halb Smalltalk, halb fachlich, würde ich sagen, diesmal unsere Smalltalk.
Genau, wir nennen es ja Smalltalk und da hast du reingelegt, dein Buch ist fertig.
Genau, mein Buch ist fertig. Wir hatten ja schon beim letzten Mal darüber geredet, dass es was geben wird zum Thema Effizienz im Tech-Management. Und das Ding habe ich irgendwann, glaube ich, im Dezember fertig gemacht. Habe heute tatsächlich noch ein Update gemacht, weil du mich letztens das gefragt hast, steht das denn überhaupt im Buch? Die Antwort war nein. Also habe ich heute noch einen kleinen Abschnitt hinzugefügt für die 10 Leute, die es schon gekauft haben. Ihr habt ja 5 Downloads, könnt ihr euch nochmal runterziehen. Ist aber nicht wirklich viel, ging nur um eine kleine Ergänzung im Abschnitt
aber was Wichtiges.
Zum serverseitigen Tech-Management. Genau. Mhm. Ja. Mal gucken, wie das so läuft. Ich habe außer einem LinkedIn-Post bisher nicht viel dazu getan und jetzt wird es gerade hier im Podcast erwähnt und in den Shownotes verlinkt. Mehr Marketing habe ich mir bisher nicht überlegt dafür.
Ja, und mit 19,90 Euro ein Stäppchen.
Ja, genau. Wobei ich fühle mich ja schon fast schlecht. Ich habe ja mitbekommen, dass, ich weiß gar nicht, sind es tatsächlich Mohr und Stade? Ich glaube, die beiden, ne? Die schreiben ein Google Analytics 4 für Dummies. Riesenfettes Ding. 25 Euro kannst du vorbestellen bei Amazon. Müssen wir ja auch noch einen Link reinpacken. Das hat, weil ich nicht 300 plus Seiten. Ein ganz fetter Wälzer. Auch für eine super schmale Marke. Da fühle ich mich fast teuer.
Ja, aber Google Analytics 4, ich finde das noch so im Wandel, ich würde da noch kein Buch für rausbringen.
Nee, ich fand das auch
aus seit 3 Jahren, sage ich das auch schon.
Ja, genau, aus mehreren Gründen überraschend, aber da kommt wohl was. Also bei Amazon kann man schon sehen, es gibt eine Vorbestellseite, habe ich auch schon vorbestellt, bin gespannt. Mhm. Ja. Gut, packe ich hier noch rein. Ja. Ganz vergessen. Jo, dann hast du eine Frage reingeballert in den Smalltalk.
Genau, genau. Läuft dein N8N oder wie auch immer man das nennen sollte, deine Instanz schon? Und wenn ja, wo? Bei dir lokal oder in der Cloud auf irgendeinem Cloud-Server oder bei denen?
Läuft bei mir noch völlig an mir vorbei.
Ach so, du wolltest das doch testen.
Ja, wollte ich machen, aber Herrgott, Zeitüberfluss und so.
Okay, hast du in den 10 Wochen zwischen Weihnachten und Silvester nicht geschafft?
Nee, die kompletten 14 Wochen habe ich mit Lego verbracht wahrscheinlich.
Auch schön, auch schön, auch schön.
Es musste mal was anderes sein.
Ja, weil ich habe N8N ausprobiert, weil ich schön finde, diese, dass man zwischen den Aktionen so Formulare einblenden kann, mit denen man sozusagen das nochmal verändern kann, nochmal anpassen kann, gerade wenn man mit irgendwelchen AI-Tools arbeitet und so. Aber das Problem fand ich dann, war, dass die Formulare nicht anpassbar sind. Das heißt, das Feld bleibt immer sehr klein, auch wenn du eine Text-Area hast, schreibt er halt ganz viel Text in eine kleine Text-Area und das wird so ein bisschen schade, ob das wieder aufgehört damit. Da kannst du einfach so direkt durchlaufen lassen und einfach über Firestore, so wie ich das gerne mache, über die Datenbank da einfach angucken.
Was automatisierst du da so alles Schönes mit?
Unterschiedliche Dinge tatsächlich. Viel, viel spielen, viel ausprobieren. Und hab das halt tatsächlich bisher wirklich in Cloud Function, die nacheinander ablaufen.
Regelst ja. Einfach. Aber du bist dann jetzt in der Erprobungsphase. Du hast jetzt nichts, wo du sagst, boah, jetzt spare ich mir damit schon X, Y oder Z. Also.
Nee. Gut.
Nee, noch kein Return on Invest bei dir.
Nein, nein.
Alles
nein,
klar. Nein. Wolltest nur wissen.
Vielleicht noch. Ja, gerne doch. Ja.
Weil das muss ja am Ende des Tages schon irgendwie das Ziel sein, ne? Also,
bei Hobbys nicht. Also es ist so ein Stück weit Hobby für mich, finde ich, so ein bisschen damit ausprobieren, gucken, wo geht's eigentlich hin, weil die Möglichkeiten sind ja riesig. Das ist ja Wahnsinn, was da jetzt alles möglich werden könnte.
Ja, schon. Ja, also schon.
Generell mit diesen vielen Modellen, vielen Schnittstellen. Ja. Weil du wolltest auch schon auch damit hauptsächlich ChatGPT und Ähnliches ansprechen. Oder was hattest du mit N8N vor?
Ich habe damit noch gar nichts vor, aber wenn ich es richtig verstanden habe, könnte ich mir damit zum Beispiel auch mal meinen ersten selbstgestrickten Agenten bauen, wenn ich es. Und das wäre so meine Idee. Ich habe noch gar keine Idee, wofür, aber es soll irgendwas sein, was tatsächlich in meinen Arbeitsalltag passt. Also ich würde gerne ich habe so ein, zwei Dinge schon, wo ich denke, da könnte mir ein Agent tatsächlich zur Hand gehen. Aber mal gucken.
Zum Beispiel? Hast du ein Beispiel?
Also jemand hat sich ja selber schon was gebaut, was ihm über ein Chatfenster dabei hilft, Tech-Management zu machen. Da haben wir, glaube ich, am letzten Mal kurz drüber geredet, ne?
Nee, ich glaube nicht.
Ich dachte schon, dass mir das bei LinkedIn bin ich da schon ein, zwei Mal drüber gestolpert. Irgendjemand baut sich da gerade ein Tool. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Doof, dass ich. Jetzt bin ich unvorbereitet, sonst hätten wir auch den Link gleich mit reintun können. Wo ich in einer Chat-Oberfläche im Prinzip über die Tech-Manager-API konkrete Änderungen tatsächlich am Tech-Manager machen kann oder analytische Fragen stelle und so weiter.
Ja, ja.
Also während der Tech-Manager daneben offen ist und so weiter, so als Plugin gedacht, ne? So und
ja.
Da statt das auszuprobieren, wollte ich mich selber damit mal auseinandersetzen, vielleicht sowas in der Richtung zu machen. Und dann gibt es so ganz profane Dinge wie was man eigentlich auch über Textbausteine lösen könnte, ne? So. Es gibt ganz viele Sachen, die ich relativ häufig individualisiert verschicke. So. Und da würden mir alleine Textbausteine würden mir da wahrscheinlich schon Zeit helfen, Zeit sparen, aber ich habe kein vernünftiges System dafür, was ich allübergreifend verwenden kann. Und auch da wollte ich mal gucken, ob mir ein Agent nicht dabei helfen kann, nicht nur den richtigen Textbaustein zu finden, sondern das gleich vernünftig in so eine E-Mail einzubetten. Also so ein bisschen Korrespondenzunterstützung. Aber eben auch mit meinen E-Mails trainiert mehr oder weniger. Ne?
So, ja, das ist die Idee. Den gibt's schon, der heißt Copilot.
Ja. Ne?
In Outlook drin. Also dafür tatsächlich kann man natürlich was selber bauen, aber der guckt sich halt an, was hast du geschrieben und kann dann auch antworten direkt. Also in deinem Stil, von daher.
Genau. Brauche ich aber dann wahrscheinlich Office 360 für, damit ich es nutzen kann oder so, keine Ahnung. Also ich habe ja hier tatsächlich, ich bin ja jemand, der Outlook noch installiert auf seinem Rechner.
Ach so, okay.
Und da ist es kein Thema. Ja.
Ja. Aber apropos Tech Manager, ich habe zuletzt eine ähnliche Idee gehabt. Ich habe ihm einen Export gegeben und ihn gefragt, ob er mir erklären kann, wie ein bestimmter Tag funktioniert. Und der Trigger dazu. Leider hat er den falschen Trigger dann ausgesucht. Also der hat schon den Tag gefunden in der Datei, aber halt nicht, also knapp daneben. Statt 255, den Trigger mit der ID 250, hat er den mit der 254 genommen. Warum auch immer. Ja. Das fand ich auch schon sehr merkwürdig. Aber ja. Okay, das heißt, da läuft also bei dir noch nichts. Und ansonsten noch zu AI und so. BauenTheDecoder.de war ein Artikel, wie man besseren Code schreibt, mit dem, welcher Prompt da am besten ist und so. Hatten wir ja auch schon mal als Thema von wegen, nutzt hier irgendwie Best Practice und so. Und die hatten einfach als Beste herausgestellt, write better code. So einfach kann es manchmal sein, Markus.
Ja.
Einfach nur write better code.
Ja. Beim nächsten Mal ausprobieren.
Genau.
Wobei, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja, wenn du DeepSeek verwendest, ist ja der erste Wurf gleich perfekt und kann in Production gehen.
Wollen wir heute über DeepSeek reden, oder?
Weiß ich nicht, ob wir das machen sollten. Ich habe jetzt einfach nur, wie alle anderen wahrscheinlich auch, habe ich den Hype von außen wahrgenommen, aber ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Aber ich habe jetzt schon von jemandem, der das dann eben auch lokal nutzt, Open Source Modell, Tritratrulala, also nicht, sagen wir mal, China mit Daten füttert, und trotzdem halt hoch begeistert ist davon. Da werde ich wohl nicht dran vorbeikommen an dem Thema.
Ja. Ja. Genau, diese vielen Themen, die da so kommen werden.
Ja.
So.
Alles klar. Das war okay. Der Smalltalk.
Genau, damit kommen wir zum Check-in, der dann fachlicherseits eher ist. Und zwar fehlte mir letztens bei dir gleich als erstes Thema der Consent Resetter von deinem GTM-Helper im Chrome.
Ja, ja, ich nutze ihn ja noch, ne, aber eben als lokales Plugin, ne? Ja. Kannst du ja machen.
Stimmt, hast du ja gesagt, man kann es ja einfach dann sozusagen selber sich wieder installieren.
Also irgendwie werde ich das wahrscheinlich mal lösen müssen, aber auch da die 14, 15, 16 Wochen zwischen Weihnachten und Neujahr haben einfach nicht gereicht dafür. Es ist vielleicht gar nicht viel Arbeit, das ganze Ding umzustellen, weiß ich am Ende des Tages nicht. Vielleicht muss ich nur 5, 6 Kleinigkeiten ändern und schon ist gut. Aber ich habe das einfach immer auf die lange Bank geschoben und ich habe auch keine Lust, mich mit den ständig sich ändernden Anforderungen von Google an irgendwas auseinanderzusetzen. Warum ist das Ding nicht ordentlich abwärtskompatibel? Keine Ahnung.
Ja.
Ich meine, hier kann ich es auch noch verstehen, weil da geht es ja darum, dass Plugins sicherer werden sollen. Wahrscheinlich mache ich nichts von dem, was davon wirklich betroffen ist. Insofern hoffe ich, dass es relativ einfach ist für meinen Fall. Aber es gibt so viele andere Stellen, wenn man mit Google-Diensten, Google-APIs oder sowas arbeitet, wo man ständig irgendwie mehr oder weniger hinter deren neuen Ideen herprogrammieren muss, weil die sich einen Scheiß drum kümmern, dass es existierende Implementierungen da draußen gibt. Wir sagen einfach, hier, neue Version der API, das und das müsst ihr machen, fertig. Hau rein.
Ja, aber so wird halt auch aufgeräumt von alten Plugins, die einfach keinen Bock mehr haben, die einfach weg sind dann.
Mhm. Naja, mich hat's halt auch getroffen. Naja, ist wie das.
Du hast was zu E-Tracker mitgebracht.
Nächster Punkt, ja, ich krieg gelegentlich mal News von E-Tracker und diesmal kam wieder eine Mail mit Neuerungen und zusätzlich zu dem Tag-Manager, den ich ja vorher tatsächlich nie wahrgenommen habe, der hat eben auch ein paar Updates bekommen, Triggergruppen und so weiter. Aber besonders interessant fand ich den Conversion-Upload zu Meta. Mich selber mal mit dem Gedanken auseinandergesetzt hat, wie könnte man Daten eben zum Beispiel aus dem E-Tracker oder sonst irgendwas zu Meta hochladen. Hab dann den Offline-Conversion-Import natürlich dann erstmal besucht, weil das ja das ist, was man eben für Bing und Google auch verwendet. Aber da ist es sinnvollerweise ja so, dass man im Offline-Conversion-Import nicht irgendwelche Click-Identifier oder sonstige Webdaten oder sowas hat, sondern wirklich als Referenz irgendwelche personenidentifizierbare Daten verwendet, um eben eine Referenz herzustellen. Ne? Das heißt also, vom Web aus irgendwelche Daten ohne PII zu haben an Facebook zu melden, ist schwierig. Dementsprechend ist das eben auch kein Offline-Conversion-Upload, sondern da steht Conversion-Upload. Und ich denke, selbst der Begriff Upload ist hier vermutlich irreführend, weil es einfach eine KPI-Implementierung ist.
Mhm.
Also es gibt eine ganz normale Conversions API wahrscheinlich, wo die Daten dann eben serverseitig parallel gesendet werden, wenn man das aktiviert. Dafür spricht, dass man sich dann auch mit Deduplizierung auseinandersetzen muss. Und spätestens Deduplizierung wäre bei einer echten Offline-Conversion ja überhaupt kein Thema.
Ja.
Weil du sie eben online auf keinen Fall vermessen hast, weil es ja per se eine Offline-Conversion ist. Insofern interessantes Thema, wie gut oder schlecht es funktioniert, weiß ich nicht, aber jetzt ist es neu. Ich weiß, ich habe selber einen E-Tracker nutzenden Kunden, der da händeringend drauf gewartet hat. Also werde ich jetzt in Kürze wahrscheinlich feststellen, wie gut oder schlecht das in der Lage ist, andere Tracking-Wege für Meta zu ersetzen. Solange es um Conversions geht. Ne? So Zielgruppenbildung ist eben eine andere Geschichte. Aber Klammer zu. Ja. Und dann hätten wir als nächstes Thema eigentlich die Super Week.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie du dich mit den Inhalten der Super Week bisher auseinandergesetzt hast. Also während wir jetzt hier sitzen und aufnehmen, läuft ja Tag 5. Also vielleicht kommen die großen Neuerungen heute oder vielleicht muss ich mir diese Streams nochmal im Schnelldurchlauf angucken. Bisher habe ich mir nur Zusammenfassungen einfach, so tägliche Zusammenfassungen auf LinkedIn durchgelesen. Der Link kommt hier einfach in die Shownotes. Entschuldigung. Es sind Zusammenfassungen von Nicolas Malot, der kommt meines Wissens aus Frankreich, ist eigentlich auf jedem Measure Camp, was aus Frankreich aus irgendwie zu erreichen ist, zu sehen. Und der hat sich wahrscheinlich vorgenommen als Neujahrsvorsatz, du schreibst jetzt Zusammenfassungen von Veranstaltungen, auf die du gehst. Und so hat er sich einen Newsletter, hat er ein Newsletter ins Leben gerufen und der besteht bisher ausschließlich aus den täglichen Zusammenfassungen der Superweek. Da habe ich mich ein bisschen durchgekämpft und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da ist nicht viel Neues dabei. Also ganz viel Kram, so weiß ich nicht, wo man sagt, so no shit Sherlock, ne, so Funnel sind nicht sauber und man läuft nicht immer einmal gerade durch. KPIs können missverständlich sein. Dann hatte jemand was zum RFM gemacht und ganz viel Strategie und Testing und Tralala. Das sind so die üblichen Verdächtigen. Natürlich war dann einiges dabei noch an KI und Data Warehouse, Data Lake, Data was und Lakehouse. In allen möglichen Kombinationen, also sagen wir mal der Datengrundlage für KI, ne? Das sind da zwei Themen, die nicht zu trennen sind eigentlich. War natürlich dabei, aber ich habe so ein bisschen auf diese, wir haben ja selber gesagt, letzte Woche wollten wir eigentlich aufnehmen, also heute vor einer Woche, und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir noch die Woche warten, wer ja jetzt Superweek ist. Und dann kommen ja immer ganz viele Knaller-News. Aber die habe ich eigentlich bisher nicht gefunden.
Aber finde ich auch ein bisschen entspannt, finde ich das auch. Weil ja sowieso, also sozusagen, wir brauchen ja keine kleinen News. Wir haben ja genügend zu arbeiten eigentlich an den Dingern. Und wenn es da in die Tiefe geht, finde ich es ja super.
Ja, nee, nee.
Aber dafür halt im Livestream zu folgen, halt ein bisschen schwieriger.
Genau, also fachlich und thematisch bezogen sind diese ganzen Vorträge, die hier in diesen Zusammenfassungen eigentlich ganz, ganz, ganz ausführlich behandelt werden, kann ich mir denken, dass das total hilfreich ist. Ne? Wenn ich jetzt, was weiß ich, was mit BigQuery und GA4 mache und da gibt es einen Vortrag dazu, dann ist das bestimmt ganz toll. Wobei die Superweek wahrscheinlich auch wie viele andere Sachen vor allen Dingen eben auch von diesem Netzwerkgedanken
Ja.
lebt, ne? Wenn man sich da 5 Tage mit Gleichgesinnten einsperrt, wenn man da sein Netzwerk nicht erweitert, dann hat man irgendwas völlig falsch gemacht. Aber ja, es ist, wie es ist. Und ich glaube, das ganze KI-Thema, speziell jetzt hier auch in unserem Analytics-Umfeld, wird vielleicht auch ein bisschen dafür sorgen, dass es nicht mehr so diesen ja, also alles, was man in diesem Zusammenhang irgendwie so aufsetzt, ist jetzt nichts für den Tante-Emma-Laden, sagen wir mal ganz vorsichtig. Das ist es, glaube ich, noch nicht angekommen, ne? So. Das ist also jetzt eher so, sagen wir mal, Mittelstand und aufwärts ist das jetzt ein Thema, aber eben für den kleinen Online-Shop-Betreiber, glaube ich, derzeit noch nicht, was so ein bisschen auch daran liegt, dass viele auch noch in dieser Ausprobier- und Spielphase sind. Ne? Es gibt noch nicht dieses Muss-Tool, was wir jetzt eigentlich alle brauchen und was 100% auf KI basiert, oder ich habe es noch nicht gesehen. Das bleibt auf jeden Fall spannend, unabhängig davon, ob da jetzt irgendwas Neues vorgestellt wurde, weiß ich nicht, das Cloud-Side-Tracking oder so. war jetzt diesmal nicht dabei.
Ja, kurzer Seiteninfo. Ich habe versucht, mir den Feed in Google Notebook LM zu schmeißen, mit einer Zusammenfassung zu holen. Der wollte das YouTube-Video nicht lesen.
Ah,
Leider. Das vom letzten Jahr schon, von diesem Jahr leider nicht.
ja. Und das ist ja völlig verrückt. Na gut, das hat bestimmt irgendwelche ganz nachvollziehbare Gründe, auf die wir jetzt gerade nur nicht kommen. Zu eurer Belustigung haben wir hier dann auch noch, natürlich nicht Belustigung, sondern zur Anreicherung eures Wissens, haben wir euch den ersten, zweiten und drittplatzierten der Verleihung der goldenen Punchcard noch mit dazu gepackt. Das erste ist ein Audit-Tool für eure GA4-Daten, genannt Sherlock. Habe ich jetzt noch auf nichts losgelassen, aber scheint man auch kostenlos erstmal testen zu können. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich immer kostenlos einsetzbar ist.
Ja, war das nicht das auf der Looker Studio Basis, das einfach nur eine Looker, also Anführungsstrichen, nur eine Looker Studio Bericht hat?
Genau, aber die Art und Weise, wie das Ding auf die GA4-Daten zugreift, ist, glaube ich, das Besondere daran. Und du musst nicht mit irgendwelchen Konnektoren oder sonst was, oh, ich schmeiß was
Nee,
durcheinander.
mit dem
Ah, nee, das war das
BigQuery,
nächste
mit
Thema, genau.
BigQuery.
Ja, BigQuery war es, genau. Da
Ja,
ging es nämlich, beim nächsten Thema ging es um Konnektoren. So war es. Auf Platz 2 waren nämlich JavaScript Data Connectors, also für Google Apps Script im Prinzip, sich die Daten aus Facebook und ein paar anderen Quellen, die jetzt aber für uns, glaube ich, erstmal nicht so super interessant sind, weil es nicht Bank of Canada oder so. Ich hatte mal reingeguckt, aber eben zum Beispiel Facebook-Daten zu holen, direkt in Google Sheets, ohne jetzt was weiß ich, sich mich mit Supermetrics oder sonst irgendwas auseinandersetzen zu müssen, fand ich auch ganz interessant. Das ist auf jeden Fall bei GitHub zu finden. Und auch bei GitHub zu finden gibt es die Data Library von Matthew Brandt, wo es im Prinzip darum geht, ein Schema zu haben für die typischen Events, die so stattfinden auf einer Website und das alles irgendwie versuchen zu standardisieren. Ja, habe ich jetzt auch, nachdem ich den Link gesehen habe, nur kurz drüber geflogen. Der Mehrwert ist mir jetzt nicht ins Auge gesprungen, aber ich denke, der wird da irgendwo drin stecken.
Ja.
Ja, und für alle anderen dann einfach den Link zu YouTube, also zu Superweek TV, und dann könnt ihr auch mal gucken, ob ihr da was findet.
Genau, das zu unserem Check-in erstmal. Dann kommen wir jetzt mal kurz, gehen wir jetzt gleich, springen gleich rüber zu, lass uns über GA4 reden. Diesmal gar nicht so viel haben wir da, auch wenn sich da vieles immer tut. Haben wir als ersten Link-Tipp von morevisibility.com Attribution Stay in Scope einfach mal erklärte, warum es diese verschiedenen Attributionsdinger gibt für die verschiedenen für User, Session und Conversions. Das ist dann mal so eine kurze Übersicht, warum, wieso, weshalb.
Ja, kurz tatsächlich auch.
Weil es wichtig ist, aber auf jeden Fall sehr
Ja.
wichtig, weil sonst versteht man die ganzen Zahlen nicht und denkt, da läuft irgendwas schief, meiner Meinung nach.
Ja.
Ne? Ja, mir war es nicht.
Nee, richtig. Dann ist der Consent Mode irgendwie in die Oberfläche reingekrochen bei GA4.
Man kann jetzt sehen, dass da was einläuft, gibt so eine Anzeige, wie das da reinläuft und so. Von daher noch nicht überall ausgerollt, meiner Meinung nach, war schon fast
Ja.
überall.
Aber das ersetzt dann die vorherigen grünen Haken oder gar nichts. Ne? Das ist jetzt alles etwas ausführlicher geworden. Das
Ja.
in Google Ads ist Ähnliches passiert, wenn ich mich recht entsinne.
Ich hätte erwartet, dass man auf der Seite auch sehen kann, wo man das sozusagen global setzt oder für seinen Datenstream setzt, aber das sieht man da nicht. Das von
Nee,
wegen
aber
hier.
dass man das kann, wissen wir ja, aber es sind ja, glaube ich, 8 Klicks oder so, bis man es gefunden hat.
Genau. Man kann immer schön Sachen verstecken für alle möglichen, die im GA4 irgendwie Sachen verstellen wollen.
Ja. Aber darüber
Immer
reden
wieder
wir ja
neue Orte.
möglicherweise auch noch in unserem kleinen Ding des
Oh ja.
Mittwochs.
Oh ja. Oh ja. Oh ja.
Okay, so, dann hast du noch da reingepackt, Backfill historischer Daten in BigQuery.
Hat mich schon öfter, glaube ich, angesprochen, von wegen, dass wenn ich meine BigQuery einstelle, meine BigQuery Connection, Google Analytics 4 BigQuery, dann geht das nicht rückwirkend. Früher bei Universal und den Premium-Kunden war es, glaube ich, 3 Monate rückwärts.
Weiß ich tatsächlich nicht, keine Ahnung. Ich hatte nur einen und
Okay.
da weiß ich es nicht.
Und da ist ein LinkedIn-Posting, habe ich verlinkt, wo einer dann tatsächlich auf GitHub, dann können wir den Link zu GitHub auch noch reinpacken, wo jemand einen Colab-Notebook, glaube ich, gebaut hat und damit dann einen Backfill gebastelt hat, damit man sozusagen, wenn man sich jetzt startet, auch nochmal die Monate zurück da in seinem BigQuery hat, was sonst ein bisschen doof ist. Und weil dem Meister eigentlich jetzt auch bald das anfangen müsste, dass weniger Daten zur Verfügung stehen, ne? 14 Monate?
Ja.
Letztes Jahr war doch Einführung oder Umstellung, Zwangsumstellung und jetzt müssen langsam die Daten dann wegfallen bei
Ach
einem
so,
Menschen.
okay, stimmt. Ja, das ist alles schon so lange her. Ja, aber tatsächlich erst 14 Monate die Zwangsumstellung. Stimmt. Also die letzten können es jetzt schon erwischen.
Ja, die
Ja.
letzten jetzt erst. Ja, aber da eine Möglichkeit, wie man sich da sozusagen rüberholt, damit man noch ein bisschen was damit machen kann.
Ja, ich habe diese Woche in zwei Analyticsen von Kunden, wo wir gemeinsam in die Daten reingeschaut haben, gesehen, dass da in den Explorations irgendwie nach 2 Monaten da schon alles grau geworden ist und siehe da, die hatten es noch nicht mal umgestellt.
Ja,
Ja, ich sag
ich
mal,
meine gerade.
wenn du nur durch die Standardreports durchklickst, fällt der ja vielleicht überhaupt nicht auf, ne? So.
Ja.
Und wenn du dann innerhalb der letzten 28 Tage dann mal irgendwo einen Drilldown machst oder so, fällst du natürlich auch nicht auf, weil da sind ja alle Daten da. Aber spätestens bei Explorations merkt man also, oh, das ist aber doof, ne? So, ja,
Ja,
das ist doof.
kann man auch nicht zurückholen.
Nee, weg ist weg. Ja.
Ja. Darum meine Empfehlung aktuell, BigQuery erstmal einschalten. Im Notfall kann man sich dann noch was holen, wenn man es brauchen sollte. Und die Kosten sind ja auch nicht so riesig dafür.
Nee, also bis das anfängt, wirklich nennenswerte Kosten zu erzeugen, hast du schon eine ganze Zeit lang irgendwie
Ja.
Daten gehabt. Und wenn du sie bis dahin nicht gebraucht hast und es wird jetzt so teuer, dann löschst
Ja.
du halt. Man muss ja nicht alles löschen, zum Beispiel. Gut, dann gehen wir durch unsere wenigen Fundstücke. Deswegen haben wir uns ja jetzt auch bewusst so ein bisschen nicht gestresst mit der Einleitung der ganzen Geschichte, weil die Fundstücke sind überschaubar. Dein erstes, Michael.
Es gibt wieder hier UTM-Panic, gibt es wieder. Es wissen wir, Achtung, die UTM-Parameter verschwinden weltweit. Gibt es Monster, die fressen die UTM-Parameter aus den URLs raus. Dann
Genau.
kann man damit
Ja.
nichts mehr anfangen. Das gesamte Webtracking ist tot, die Welt geht unter.
Genau, aber PK und MTM-Parameter leben noch. Huramatome und Pivipro dann, ne? So.
Ach so, die haben andere? Ich
Wir
weiß
haben
es gar nicht.
MTM-Parameter und
Okay.
PK-Parameter noch von Piwik und so weiter.
Ja,
Die
aber
können aber
auch.
auch alle UTM natürlich, ne? Also du kannst die anderen, die eigenen proprietären verwenden. Du kannst teilweise eben auch eigene Parameternamen definieren, was total sinnvoll ist. Und ja auch Teil der Lösung schon, ne? Also wenn du im Browser eine Lösung suchst, dann geh halt hin, wenn dein Tool dir selber erlaubt, eigene Parameternamen zu definieren, musst du gar nichts tun. Und ansonsten musst du dir halt eigene Parameter trotzdem überlegen und musst du dann übersetzen, bevor du die an das Tool sendest aus dem Tag Manager oder serverseitig kannst du auch das Gleiche machen. Das steht ja, das ist ja das, was mehr oder weniger da bei Stape auch beschrieben wird, ne? Nimm proprietäre Parameternamen und wir übersetzen die dann für dich. Das ist dann die Lösung. Ich finde halt, ich weiß nicht, warum das Thema immer wieder aufkommt. Also, weiß ich nicht, diese Safari Tracking Protection geht bis dato nicht an UTM-Parameter dran. Insofern ist da nichts Neues. Und
Doch, doch,
das
im Private Mode, Markus, wenn jemand das Private Browsing anmacht, dann sind die UTMs auch weg.
ja, aber in Messages, ne? Also im
Nee, auf jeden Fall, es trifft gar nicht so viel, aber irgendwie treibt
nee.
jemand das wieder durchs
Genau,
Dorf.
ja. So, und was eben auch nicht wirklich neu ist, ist, dass UTM-Parameter auch einfach weggenommen werden von vielen Privacy-Erweiterungen, die man so in seinem Browser installieren kann. Ne? Sobald die Browser anfangen, das von selber im großen Stil zu machen, dann haben wir Probleme. Aber jemand, der sich da irgendwelche Erweiterungen installiert hat, der weiß halt nicht, wo er herkam. Ist wie das.
Ja.
Gut. Und das nächste Ding, das läuft bei mir offene Türen ein, so Shopify und Consent-Herausforderungen. Hast du auch reingepackt, ist vom Analytics Ninja Blog. Und diese ganze Shopify-App, Custom Pixel, Schnick-Schnack-Schnuck-Geschichte. Also selbst wenn man den eingebauten Kram verwendet, ist es eine Riesenaufgabe offensichtlich, das vernünftig mit der ebenfalls implementierten Consent-Geschichte abzustimmen. Noch schlimmer scheint es zu werden, wenn man einen eigenen Consent-Manager irgendwie ausspielt. Und ich musste ein bisschen grinsen in der Vorbereitung hier von dieser Folge, weil ich heute noch jemanden geschrieben habe, dass er hat nämlich sein Problem beschrieben und das klang so nach Shopify, dass ich direkt gesagt habe, wenn das Shopify ist, bitte ich jemand anders zu suchen. Ich habe einfach keinen Bock drauf.
Ich hatte eine ähnliche Anfrage, hatten wir auch über die Feiertage reinbekommen und da haben wir geantwortet, nee, sorry, bei Shopify helfen wir nicht, haben wir uns gegen entschieden und so. Dann kam zurück, wie man sowas denn machen kann, das wäre doch die wichtigste Plattform überhaupt und warum man das denn dann nicht macht, wenn das doch so wichtig ist und so.
Ja.
Was wir denn dann machen würden? Und wir sagen, okay, gibt genügend andere Plattformen und wenn
Ja.
Shopify einem das so schwer macht, dann
Also für Geld diskutiere ich gerne mit dir darüber, ob die Plattform wichtig ist und wir dann überlegen müssen, wie wir das Tracking reinkriegen und ob das Tracking so wichtig ist, dass wir uns überlegen, ob die Plattform so limitierend ist, dass ich sie nicht benutzen kann, wenn Tracking für mich wichtig ist. Das ist so eine Hühner-Eier-Geschichte, da kann man stundenlang drüber reden. Ja,
Und
aber
ich glaube, wenn sich jemand nur mit Shopify beschäftigt, den ganzen Tag, ich glaube, dann kann er da drin echt gut werden.
genau, das ist, also ich halte
Also.
das nicht für unmöglich. Na klar, das ist immer
Nein.
möglich. Ich habe halt nur keinen Bock, mich da up to date zu halten und alle 3 Monate wieder ein neues Video zu gucken. Es gibt andere Dienstleister, die machen das gerne. Ich habe jetzt letztens auch einen gefunden, ne? Da kann ich dann andere hinschicken zur Not, ne? So, aber ich habe einfach keinen Bock drauf. Man kann nicht alles können müssen.
Gut, da hat Shopify wieder bei uns in dem Podcast geschafft.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Und Matomo hat es auch wieder geschafft, weil die haben, ich habe erst gedacht, das ist auch wieder irgend so eine Erweiterung. Bei Matomo gibt es jetzt eben auch einen Datenexport, einen Rohdatenexport zu BigQuery, Redshift und alles, was irgendwie Daten halten kann. Wo ich mir eigentlich gedacht habe, naja, so wer das braucht, hat sich das wahrscheinlich selber gebaut, ne? An die SQL-Daten zu gehen von Matomo und die woanders hinzuschaufeln, ist ja wahrscheinlich keine große Herausforderung. Auf der anderen Seite öffnet das natürlich wieder Möglichkeiten für alle, die eben keinen Bock haben, sich die Daten da rauszuholen und selber irgendwo hinzuschaufeln, sondern hier einfach im Backend ein paar Einstellungen zu machen und dann löppt das. Mhm. Insofern eine zu begrüßende Erweiterung, ne? Weil wenn man jetzt sagt, weiß ich nicht, ich brauche Matomo zusätzlich zu meinem ganzen anderen Kram und habe sowieso schon irgendwo ein Data Warehouse und oder zumindest mal ein paar BigQuery-Tabellen, ohne dass man da Data Warehouse so sagt, dann ist es prima, wenn man die Matomo-Daten da so einfach wie möglich da reinbekommt. Ja. Und du hast auch drunter geschrieben, denkt an das Sicherheitsupdate 5.2.2, weil wenn das nicht tut, dann passiert Folgendes. Eure Datenbank wird geklaut.
Ja, irgendwas, Cookie, nicht sondern irgendwelche Injections oder so. Viel mehr nur dazu, dass es da von Matomo auch wieder ein Update gab. Mhm. Ja, so war's schon. Aber kommen denn die Daten, du hast noch nicht reingeguckt in solche Daten, die BigQuery dann ausspuckt von Matomo, oder?
Nein, meine einzige Matomo-Instanz, die ich selber habe, läuft auf Atomkraftwerke 24 und da laufen nur Daten rein, wenn ich das will. Also ich habe nichts, wo laufend Daten reinkommen in Matomo, habe ich gar nicht.
Okay.
Insofern habe ich doch nichts zu exportieren. Ich habe das vorgestern oder so erst gelesen, insofern ist das für mich recht neu.
Ja, okay.
Auch vorgestern erst gelesen ist die Neuigkeit, dass die Customer Data Plattform, die es ja als weiteres Modul in der PIVIC Pro Suite gibt, jetzt auch im Core-Plan verfügbar ist. Also einer der Unterschiede zwischen Core und Paid oder Enterprise und so weiter war ja eben unter anderem die Verfügbarkeit dieser CDP-Funktionalität. Wie viel Customer Data Plattform Funktionalität da drin steckt, von dem du meinst, dass das unbedingt in eine CDP rein muss, kann ich dir nicht sagen. Ich kenne CDPs hauptsächlich ja nur als Datenlieferant. Das heißt, ich gucke, dass da was reingeht, aber wie man es darin nutzt, ist normalerweise nicht mein Ding. Ich habe mich aber mal mit der CDP von PIVIC Pro auseinandergesetzt und glaube, es ist im Großen und Ganzen geht es darum, das Bauen von Audiences, was mit Sicherheit eine wichtige Funktionalität ist. Vielleicht ist aber für den einen oder anderen CDP hier ein bisschen zu hochgegriffen. Nichtsdestotrotz ist es aber eine gute Idee, das Ding jetzt auch im Core-Plan verfügbar zu machen, unter den da schon bestehenden Einschränkungen. Ja, dazu auch einen Link. Und dann gibt's da auch direkt unter dem Link gibt's dann auch noch einen Link zu einem Playbook, damit man auch gleich weiß, wie man das Ganze überhaupt nutzen kann und so. Und die Playbooks sind eigentlich immer ganz nett. Insofern, wenn er einsteigen möchte oder schon Core-Nutzer ist und jetzt sagt, ich gucke mir mal das CDP-Feature an, dann geht das Playbook durch. Juti. Das waren tatsächlich schon die Fundstücke, obwohl wir bis zum letzten Tag des Monats gewartet haben. Ich bin gespannt, wie sich das im nächsten Monat entwickelt. Nicht, dass wir hier uns abschaffen müssen, weil niemand mehr irgendwas Interessantes schreibt.
Ja, oder wir müssen vielleicht wöchentlich werden, weil vielleicht wieder ganz viel geschrieben wird durch die KI.
Ach so, ja gut, das kann natürlich auch passieren. Sind wir drei oder von täglich. Vier Wochen damit beschäftigt. Dann brauchen wir nachher eine KI, die sich den ganzen Mist anhört. Nee, das ist Quatsch. Ja. Sind wir die ganze Zeit damit beschäftigt, die Spreu vom Weizen zu trennen? Das ist ja auch ein bisschen die Aufgabe hier.
Ja, dann hätten wir aber noch eine Podcast-Empfehlung hast du mitgebracht, oder?
Ich habe eine Podcast-Empfehlung mitgebracht und zwar so ein bisschen ja von hinten durch die Brust ins Auge. Also mir hat jemand, schöne Grüße an der Stelle, Frank, jemand einen Podcast empfohlen, der da heißt AI First Podcast. Und der hat jetzt nicht direkt mit Analytics oder sowas zu tun und ich habe mir auch jetzt mehr als diese eine Folge, die ich hier ausgesucht habe, als Empfehlung angehört. Da geht's teilweise tatsächlich sehr hands-on um das Thema, wie kriege ich das Thema rein in Unternehmen, auch um Unternehmen ab einer gewissen Größe und so weiter. Ist also vielleicht jetzt nicht das für denjenigen, der sagt, so ich möchte jetzt mal anfangen mit ChatGPT mal irgendwas zu machen oder so. Das ist kein KI für Einsteiger-Podcast, glaube ich nicht. Aber speziell diese Folge, keine KI ohne Datenstrategie, war relativ interessant, weil da ging es genau null um KI eigentlich, sondern hauptsächlich um das Thema Datenstrategie. Was gehört dazu? Wie komme ich von in mehreren Systemen verteilten Informationen überhaupt dazu, eine überschaubare und handelbare einer Datenstrategie folgend, bis zur Datenstrategie erstmal zu kommen und ein Data Warehouse aufzubauen, wo die Informationen so verfügbar sind, wie sie verfügbar sein sollten, wie ich sie vernünftig aufteilen kann, nach Nutzungskontext. Und dann kommt eben auch die KI irgendwann ins Spiel, ne? Weil also ohne Data Governance Features kann ich keine KI auf mein ganzes Data Warehouse lassen oder in meinem Data Lake planschen oder durch mein Lakehouse latschen. Das geht eben nicht, ne? So, das gehört alles irgendwie zusammen. Und das ist da eigentlich ganz ordentlich, finde ich, erklärt in dieser Folge, und deswegen habe ich die mal als Podcast-Empfehlung mitgenommen, ohne dass ich jetzt unbedingt sagen kann, ich habe jetzt alle Folgen durchgehört und das ist jetzt eine Kanalempfehlung. Aber zumindest mal diese Folge fand ich sehr interessant.
Gut, vielen Dank dafür. Dann hätten wir noch Termine.
Termine, genau.
Die OMKS am 10.04.
OMKMS, genau.
Also OMK.
Ne? Sonst wäre sie ja in Salzburg statt Münster oder sowas. Was denn S? Ne, S ist Stuttgart, ne? So. Also die OMKMS, die Online-Marketing-Konferenz zu Münster am 10.04. in Münster. Ja. Wer hätte das gedacht?
Ja, und dann hast du noch was reingepackt. Hat mich sehr überrascht, dass du zum Treffen der Federal Maritime Commission gehst.
Genau.
Oder wofür steht FMC?
Ach, das weiß ich gar nicht. Das F. Wo kommt das F her? Keine Ahnung. Also eigentlich soll das MC-AMS heißen.
Ach so, okay. Ich habe
Measure Camp Amsterdam. Also 12.04. Ich habe mir ein Ticket geschossen in der ersten Welle. Da kommen noch ein paar Wellen, wenn ihr auch kommt.
Weil ich habe daraufhin erstmal nach FMC gesucht, was es sein könnte. Kam halt nur Federal Maritime Commission raus. Okay, interessant, dass Markus dahin geht.
Genau, ja. Mit meinem Matrosenanzug. Nee. Okay, ja, und das war's auch schon. Ja?
Damit wären wir durch.
Ja, entspannt abspannen, wie immer. Ach so, du hast uns reingebracht, dann bring uns raus, Michael.
Genau. Feedback wisst ihr, wie ihr uns erreicht, entweder unter termfrequenz.de und dann bei Beyond Pages. Am besten direkt bei dieser Folge oder sprecht uns über LinkedIn an. Bewertungen, Besprechungen gerne auf iTunes. Den Link findet ihr auch in den Shownotes dann zum Anklicken, wenn ihr nicht auf iTunes hört, so wie ich zum Beispiel habe kein iTunes, wo ich das höre. Du auch nicht, Markus, ne?
Nee, hab ich nicht.
Genau. Und ansonsten E-Mail an podcast@analytrix.de und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Ach, sehr geil. Und wir können auch nachweislich jetzt Audio, ne? Ihr könnt uns also jederzeit Sprachnachrichten schicken, wenn ihr
wollt. Ja, wir können sie auch live einspielen jetzt. Das ist, genau.
Alles klar. Okay. Bis zum nächsten Monat.
Bis dann. Ciao.